Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Keiner weiß von uns, wie er stirbt, wo er stirbt, wann er stirbt, außer nimmer das Leben. Hartmut Rose, der Soziologe, sagt, in der Hinnahme der Unverfügbarkeit liegt sozusagen die wahre Quelle der Lebendigkeit. Desto mehr ich weiß, desto mehr komme ich drauf, dass ich nichts weiß. Und da kann der Glaube ja sehr hilfreich sein, dass Menschen zu sich näher herankommen. Und letztlich auch der Tod könnte da ein großer Lehrmeister sein, was auch die Lebendigkeit im Hier und Jetzt betrifft. Es wird lustig, es hat eine Leichtigkeit, es hat aber auch die komplette Tiefe. Und das merkt man nach 2 Stunden an dem Tag, das kannst du rexen.
Die Angst bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer März-Ausgabe von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi Martin, gleich zu Beginn haben wir eine Kleinigkeit aufzuklären. Und zwar, falls sich jemand gewundert haben sollte, es sind von unserer ersten Staffel ein paar Folgen nicht mehr online. In erster Linie ist dir das, glaube ich, technisch passiert und zum anderen hat es, als du festgestellt hast, dass ausgerechnet die Jenseitsfolgen offline sind, einen Prozess in dir ausgelöst und letztlich auch eine Debatte zwischen uns, weil du festgestellt hast, dass du die darin besprochenen Themen ohnehin gerne neu hier besprechen würdest, eben weil Gedanken sich ja stets weiterentwickeln. Jetzt mal unabhängig davon, ob wir sie wieder online kriegen oder nicht, wie geht es dir denn generell mit publizierten Gedanken von dir, ob jetzt in Buchform oder eben beim Podcast, liegen da für dich Fluch und Segen besonders nah beieinander?
Ja, das ist sicher so. Also beim Buch ist es auch so, dass ich mir denke, ich meine, das letzte Hilfekursbuch, das passt so, wie es ist, weil das ist eine ziemlich klare Sache. Ja. Mhm. Wie wichtig kann es sein, sich vom Verstorbenen verabschieden? Was kann ich im Bestatter gegenüber bestimmen? Da ändert sich ja nichts. Ja. Was ist wichtig bei der Begegnung mit Trauernden? Also das Buch kann man so lassen. Aber unser beider Buch, das Dr. Prein und der Tod, wo wir uns mit dieser Frage des wie leben wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden, unsere vielleicht in uns verborgene Angst vor dem Tod und so weiter, Fragen des Glaubens, da ändert sich natürlich ständig, oder man entwickelt sich jetzt ständig weiter, auch in seinen Ansichten, es relativiert sich mit der Zeit manches, man wird vielleicht auch offener, milder, weniger vehement.
Die Altersmildheit, ha?
Altersmilde kommt schon, ja, weil jetzt komme ich bald auf den 50er hin und fange das wahrscheinlich an. Und da ist natürlich das auch immer so, dass man, also unser Buch würde ich so nimmer schreiben, glaube ich. Und auch diese Jenseitsfolgen, wie du das besprochen hast, da würde ich die erste lassen vielleicht, ja, aber die zweite und dritte, die wir gehabt haben, wir haben ja 3 Jenseitsfolgen gehabt, die eher so nicht. Mhm. Aber was kann ich jetzt da nicht sagen? Da ist viel Zeit drinnen gewesen.
Ja, ja. Also genau das trifft sich ja auch mit meinem Gefühl, das habe ich auch gemeint mit der Debatte zwischen uns natürlich, dass es gar nicht so konkret man festmachen kann, was es jetzt im Speziellen genau sein sollte. Es sind da nicht unbedingt falsche Gedanken drin, aber es ist dann oft im Rückspiegel betrachtet ein zu großes Paket gewesen, wo man vielleicht gerne nochmal nachschleifen wollen würde. Jetzt ist ja ausgerechnet aus diesen Folgen, Gesprächen damals einiges entstanden. Unter anderem haben wir daraufhin den Podcast-Titel abgeändert von der Frage, wie leben wir mit dem Tod, eben auf wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Und du hast mit dem gleichnamigen Seminarangebot begonnen. Weißt du eigentlich noch, habe ich mich gefragt, wie dieser Satz damals entstanden ist oder woher der in dir kommt?
Ja, das weiß ich schon, weil wie wir beide begonnen haben, oder wie wir zwar uns entschieden haben, dass wir einen Podcast machen werden, da haben wir ja nur ein bisschen Zeit gehabt. Wir haben dann damals, glaube ich, gesagt, im Sommer, Spätsommer, Herbst fangen wir an, dann Folgen aufzunehmen. Und da haben wir, glaube ich, haben wir schon lange vorher so ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken, wie könnte denn das Ding heißen? Und da haben wir ja viel reflektiert, weiß ich nur du und ich. Und dann kann ich mich erinnern, ich bin einmal von Salzburg auf der A1 runtergefahren nach Linz. In der Nacht einmal, also was heißt in der Nacht, aber ich sage jetzt um 9, 10 oder 11, und da haben wir zwar, glaube ich, sogar telefoniert. Und da haben wir da so mögliche Titel für den Podcast durchventiliert.
Da waren und einige da, dabei.
Ja, ja, und da, und ich glaube, da sind wir zum Beispiel, wenn du dich erinnerst, eigentlich wollte man ja zuerst nennen, ganz zu Beginn totgesagt.
Genau, ja.
Und dann haben wir da so viel ventiliert und da sind wir dann gekommen auf und aus. Mhm. Und Tage vorher einmal bin ich so im Büro gesessen und habe Arbeit ventiliert und habe Dinge aufgeschrieben, ja, und ich konnte mir es nennen und so und so und so und so. Und da ist irgendwann einmal dabei gewesen, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Mhm. Weil meine Absicht war schon die, sozusagen, und die sehe ich heute auch noch, und auch wenn dieses wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot noch nicht so, wie soll ich sagen, mein Titel von dem einen Seminar, Letzte Hilfekurs, das ist mittlerweile sehr, darf ich sagen, prominent geworden, wenn man so will. Und ich vermute schon, dass das mit wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot auch so wird. Und darum habe ich diese Überschrift ja damals im Petto gehabt. Mhm. Und wie wir dann diese Folgen aufgenommen haben, wo es so um diese Fragen gegangen ist, nach dem Tod, Glaube und so weiter, da haben wir dann gesagt, die könnte man so nennen.
Also die war schon in deinem Fundus, den habe ich offenbar dann abgeschmettert in unserer...
Den hast du nicht wollen, weil du gesagt hast, richtigerweise, und du warst ja nicht ganz dafür, dass wir den Podcast jetzt dann überhaupt zu nennen, weil du halt damals auch gesagt hast und jetzt auch, und aber damals vor allem gesagt hast, naja, das ist zu einschränkend. Also, weil wenn man sagt, wer ein Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, dann geht man halt davon aus, okay, es geht jetzt um diese Frage, Jenseits, Leben nach dem Tod oder so und aus, und mehr nicht. Aber bei uns geht es ja um viel, viel mehr Themen. Das ja, war damals die Begründung.
Ich erinnere mich, genau.
Genau. Ja. Und das total Spannende ist aber, dass ich jetzt diese Tage anbiete, die so heißen, und mich da auch mittlerweile zu meiner Freude, ich habe ja begonnen vor einem Jahr im Jänner, diese Reflexionstage für alle Interessierten anzubieten. Die stehen auf meiner Homepage und Leute können sie anmelden. Und ich habe aber dann auch angefangen, dieses Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, Untertitel, eine Neuvermessung des Todes, auch Berufskräften anzubieten, vor allem den Pflegekräften. Menschen, die beruflich sehr viel mit dem Tod konfrontiert werden, aber nicht nur mit dem Tod an sich. Sobald ich in einem Krankenhaus arbeite, in einem Rettungsdienst arbeite, werde ich mit der Existenz des Menschen betraut, also werde mit existenziellen Krisensituationen der Menschen betraut, aber natürlich auch mit dem Tod, mit der Hilflosigkeit, mit der Hinfälligkeit. Und das bringt ja unweigerlich was in uns selber auch zum Klingen, was mein eigenes Ende, meine eigene Hilflosigkeit und so weiter betrifft. Mhm. Und unter dieser Überschrift, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, eine Neuvermessung des Todes, finden jetzt auch in den Krankenanstalten so Tage statt mit Berufskräften. Und da ist eines sehr spannend, dass ich mich da immer hinsitze und wie ein Gestörter tagelang, und du kennst das eh, weil du das oft lesen musst, und ein lieber Freund von mir, der ist Germanist und Deutschlehrer, der muss dann auch lesen, dann quäle ich mir da halt so Seminarbeschreibungstexte heraus, ja, und wo, dass man das auch kurz beschreibt, um was geht's an dem Tag. Ja, und da quält man sich und tut, man denkt man nach, und ist das so richtig? Na, da gehört nur der Satz, aber zu viel darf es nicht sein, weil sonst lässt es keiner, beziehungsweise wenn in einer Krankenanstalt das jetzt in einen Fortbildungskatalog kommt, dann haben die nicht so viel Platz und bla bla. So. Und bei diesen Seminaren in den Krankenanstalten lest kein Mensch, der sich da einsitzt und anmeldet, diesen Text.
Wirklich?
Die Leute kommen, ich habe jetzt, das letzte war in Kärnten ein Seminar mit 16 Pflegekräften. Eine einzige, die da drinnen gesessen ist, hat diesen Seminarbeschreibungstext gelesen. Wahnsinn. Der Rest kommt nur wegen dem Titel. Und dann habe ich gesagt, ja, und was hast du denn da gedacht, wie du den Titel gelesen hast, beziehungsweise warum seid ihr da? Und da kommt alles. Die eine sagt, ja, das Thema interessiert mich natürlich wahnsinnig, weil mich der Tod auch sehr beschäftigt. Die hat erzählt, ja, wie sie nämlich vor einem Jahr zwei ein Kind gekriegt hat. Und sie hat gesagt, in den ersten Tagen, wie es daheim ging, ist mein Kind so, ja, so frisch gebacken alles und sie liegt da mit dem Baby, ist wahnsinnig gefühlt dieses Todesthema in ihr hochgeschossen. Mhm. So im Sinn von, was ist, wann ich stirb, was ist, wann mein Kind stirbt und so weiter. Mhm. Die andere sagt, und die Frau war vielleicht 28. Und die nächste sagt, ah, junge Krankenschwester, sie hat das deswegen angesprochen, weil sie reitet viel, ist einmal vom Pferd runtergefallen und seitdem hat sie Panikattacken. Und also da das Thema Todesangst so ein Thema. Die andere ist da und sagt, ihr Opa ist vor einem halben Jahr gestorben und da hat sie gesehen, wie schmerzhaft es ist, wie wenig man sich auch vorbereiten kann auf das, wie geht's mir dann in der Trauer. Und was macht die Trauer dann mit mir und der Schmerz des Verlustes genau? Und sie ist deswegen auch da, weil es vielleicht können wir auch drüber reden heute, wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Kann ich mich darauf vorbereiten, dass wenn meine Mutter stirbt, ich mit dem Schmerz besser zurechtkomme? Also, und die meisten haben gesagt, sie sind auch deswegen gekommen, weil der Titel halt auch einerseits lustig ist, andererseits, also manche finden ihn lustig, die andere sagt, naja, ein bisschen provokant ist auch, ne? Ja. Und eine hat gesagt, sie hat ihn so gelesen, als Faktum, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt ans Jenseits glaube und der felsenfesten Überzeugung bist, dass nach dem Tod das so und so weitergeht oder das passiert, was die katholische Kirche sagt und ich stirb, bin ich tot. Oder wenn ich glaube, dass meine Mutter ins Jenseits eingehen wird und stirbt, ist trotzdem tot. Die hat das so gelesen. Und die Leute, spricht einfach der Titel irgendwie an, er irritiert ein bisschen, man bleibt ein bisschen hängen, er ist vielleicht lustig, er provoziert. Und sofort kommt bei den Menschen, die halt irgendwas im Kopf haben, irgendwas auf zu ihrem Thema, aber das muss gar nicht per se mit dem zu tun haben, was ich da beabsichtige mit der Seminarbeschreibung, dass wir halt da sitzen und uns ausschließlich damit beschäftigen, mit der Frage, wie leben wir Menschen eigentlich damit, dass wir wissen, dass wir tot sein werden, sondern es ist halt dann Raum für alles und das war an dem Tag auch. Das war dann so ein toller Tag.
Ich finde es so interessant, dass man daran auch so stark erkennt, auf welchen Resonanzraum provokant gesetzte Wörter treffen können. Und dass eben dir auch um dieses im positivsten Sinne irritieren geht, weil es etwas in Gang setzt in jemanden. Ich vermute, ich bin da ganz anders gepolt. Ich würde nämlich gerade, wenn ich irritiert bin, den Beipacktext doppelt und dreifach lesen, weil ich mir eben nicht sicher bin, was im Paket drinnen ist. Aber umso schöner, wenn viele sich dann mit ihren Gedanken und allem darauf einlassen. Weil genau das ist es ja, was du beabsichtigst.
Ja, man muss vielleicht eins dazu sagen. Diese Pflegekräfte oder auch die Menschen, die bis jetzt bei so einem Reflexionstag waren, wie ein Privatanbieter, wie man es auf meiner Homepage findet. Alle Menschen, die kommen, auch diese Pflegekräfte, haben natürlich in irgendeiner Form schon einmal mit mir zu tun gehabt. Entweder die Pflegekräfte waren schon in anderen Seminaren von mir, oder andere Kolleginnen berichten den anderen, wie toll das scheinbar ist, wurscht, was auch der letzte Hilfekurs und alles. Oder die Menschen, die privat kommen in diese Tage, sind die meisten durch den Podcast kommen die. Also ich glaube, dass niemand hergehen würde und sich dieses Seminar oder dieses Reflexionsangebot, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, dann lese ich das, was drunter steht und dann sage ich halt einmal dem ja. Das würde man nie tun. Man muss zu dem, der das macht, schon irgendeinen Bezug haben, wo man weiß, auf wen lasse ich mich da ein, wie, weil da kann ich schon ein wenig vorwegnehmen, wie wird's. Bei mir wissen die Leute, es wird lustig, es hat eine Leichtigkeit, es hat aber auch die komplette Tiefe. Und das wechselt sich den ganzen Tag so ab und so können die Menschen alles gut
nehmen. Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Und die professionelle Sicherheit hat es vor allem bei dir, dass man weiß, dass du ja professionell und profund umgehen kannst mit allem, was da auftauchen kann an Ängsten, Gefühlen, Sorgen, weil es natürlich ein hochgradig emotionales, angstbesetztes Thema für die meisten von uns ist.
Genau. Und das hoffe ich, also das ist halt bis jetzt in meinen Seminaren so gelungen, weil der letzte Hilfekurs wird sehr tief und sehr berührend oft für Leute, gerade wenn es vielleicht vor nicht langer Zeit eine eigene Geschichte gab, irgendwie einen Verlust oder so, ja. Und darum ist es ja ohnehin so, dass sich niemand zu sowas hineinsitzt, wenn ich da nicht schon irgendein Gefühl zu dem habe, der das macht. Weil sonst würde ich ja nicht viel zu sehr fürchten. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, ja Alter, das wird jetzt voll die Tränzerei da und die arge Geschichte und dann warnen sie wahrscheinlich alle aus und erzählen über andere Todesfälle und das ist der Tag. Ja, und ich muss wahrscheinlich auch meine ganzen Geschichten erzählen und warnen. Sowas stellt man sich vor. Oder man stellt sich irgendein so ein Sesselkreis, Seidentuch, Mitte, Teelicht, Blümchen-Geschichte vor, wo man dann rausgängen und sagt, ja, der Tod gehört ja zum Leben und es ist alles ganz schön, wenn man sich beschäftigt damit. Und solche Dinge würde auch ich assoziieren und sagen, was tue ich da, da gehe ich nicht hin. Ja.
Also das. Wärst du von deinem eigenen Seminarangebot abgeschreckt?
Ja, sicher. Also, ja. Aber sowas würde man assoziieren, ne? Oder die Menschen assoziieren, und wenn man mich nicht kennt, würde man wahrscheinlich auch assoziieren, aha, dieser Brian bietet da einen Tag an, da können sich die Leute endlich einmal mit dem Tod beschäftigen, weil das sollte man eh tun, weil dann ist es nicht so tragisch. Weißt du, was die Leute da für Angst haben vom Tod, das braucht man nicht, weil der Tod gehört da zum Leben, ne? Und da kann man sich beschäftigen, und der Brian hilft die Leute, ne, dass sie sich da endlich einmal beschäftigen und dass quasi die Angst verlieren. Und das merkt man nach 2 Stunden an dem Tag, das kannst du rechsen.
Die Angst bleibt.
Das funktioniert einmal fix nicht. Wir erkennen an dem Tag, das ist eine so große Dimension, die wahrscheinlich für uns alle zu groß ist. Aber wie können wir diese zu große, nicht machbare Dimension trotzdem in unser Leben integrieren, und was hat es vielleicht sogar für eine positive Auswirkung für mein hier und jetziges Dasein? Das ist eigentlich so
die Weil sie uns alle verbindet, ne? In diesem Boot sitzen wir alle, ob wir wollen oder nicht.
Weil sie uns verbindet, und weil wir dann diesem Tag, wenn es passiert, ich lasse die Leute kommen und ich gebe nichts vor. Aber wir kommen dann letztlich immer wieder auch zu dieser Quintessenz. Und eine der Quintessenzen ist auch die an dem Tag, dass wir erkennen, ne, wurscht, was ich mein Leben lang tue im Hinblick auf meinen Tod. Ich kann nicht darüber verfügen, wie erlebe ich die letzte Todesstunde. Liege ich da und bin von Schmerz und Angst zerfressen und von Todesangst gebeutelt, liege ich da und gehe gelassen und selig in diesen Tod hinein. Wir haben keine Verfügung darüber. Keiner weiß von uns, wie er stirbt, wo er stirbt, wann er stirbt, außer nimmer das Leben. Aber ich weiß nicht, liege ich da im Kreis meiner Liebsten von der Medizin, von Schmerz und Angst weitgehend befreit, oder liege ich auf dem Autobahnbahnenstreifen und kriege keine Luft mehr. Und wir können über viele Dinge nicht verfügen. Und vielleicht mehr zu erkennen, dass wir über sehr vieles im Leben nicht verfügen können. Und das kann vielleicht sogar eine irrsinnige Entspannung, Entlastung und auch eine Tiefe bekommen. Nicht nur, was den Tod betrifft. Ich sag da kurz, was gemeint ist mit nicht verfügen können und wie das zur Quelle von Lebendigkeit werden kann. Der Hartmut Rosa, der Soziologe, sagt, in der Hinnahme der Unverfügbarkeit liegt sozusagen die wahre Quelle der Lebendigkeit. Da hat er mich genau getroffen, dieser Hartmut Rosa. Mit einem Beispiel, weil ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Wenn ich Kind war, so vielleicht November, ja, und ich komme von der Schule heim und es ist warm eingeheizt, es ist draußen, ist kalt und grau und die Wolken hängen schon ganz tief ab und es ist eine graue Hochnebelsuppe irgendwie, und plötzlich fängt es zum Schneien an. Dieser erste Schnee. Mhm. Ja. Und da kann ich mich erinnern, dieses unglaublich tiefes und rührendes Kindheitsgefühl gewesen. Und dieses Gefühl kannst du nicht herstellen. Du kannst es nicht verfügen. Oder wenn ich Leute zuschaue, sie gehen auf ein Konzert zu einer Lieblingsmusik, wo man eigentlich vollkommen berührt werden will und da in Resonanz gehen will. Und dann stehen viele Menschen dort und halten das Handy dazwischen und nehmen das auf. Er bringt sie dort um dieses Erleben, und er kann nachher, wenn er sich daheim anschaut, kann er da diese Resonanz auch nicht erzeugen. Oder ein Freund von mir, mein bester Freund, ist bei mir da, wo ich in der Praxis bin, hat da einen Raum gemietet, auch wo er Psychotherapeut. Und wir haben, wie wir da einzogen sind, in der ersten Zeit, da habe ich nur Alkohol getrunken, und dann habe ich die kennengelernt, dann habe ich gesehen, was der Alkohol anrichtet, jetzt trinke ich keinen mehr. Und jetzt ist mir vergangen quasi. Und habe die Familie kennengelernt, dann habe ich gesehen, was der Alkohol alles tut. Heute ist mir vergangen. Und
Verleumdung hier.
Ich hab dann vor 2 Jahren fast einmal so ein Histamin-Thema gehabt, ein bisschen. Und da war dann auch klar, mal natürlich auch, ja, kein Alkohol mal trinken, weil der auch Histamin anheizt, und dann habe ich das weggelassen, und dann hat sich das einfach so ergeben plötzlich, dass ich dann einmal draufgekommen bin, ich habe seit einem Jahr nichts mehr getrunken. Und dann habe ich mir gedacht, das behalte ich jetzt bei, weil es eh nicht gesund ist, und dieses eine Bier auf die Nacht ist auch nicht gesund. Beim Alkohol glaube ich mittlerweile ist nicht die Dosis macht das Gift, sondern nein, Gift ist Gift, Ende. Ja. Aber wurscht. Und wie am Anfang, wie wir da eingezogen sind in diese Praxis, und ja, die ersten 2 Jahre, sage ich mal, da haben wir über hinten, ne, so haben wir so eine Küche, und da waren wir über gut, so ein bisschen gut aufmagaziniert mit Otterkringer Bier. Ja. Und da ist es oft gewesen, dass der Dominik und ich vielleicht beide am Abend da waren und er hat nur einen Klienten gehabt und ich habe da was getan und dann waren wir fertig. Und dann, ja, machen wir uns ein Bier auf. Ja, machen wir uns ein Bier auf, trinken wir ein Bier. Ja, passt. Dann sitzen wir da, dann geht ein Bier, zwei Bier, drei Bier. Ein Gespräch, das die Ohren anlegst. Ein tiefes Gespräch, stundenlang, bis halb eins, vier Bier, mir ist ja schlecht. Ja, und haben wir. Also ein Abend, wo du sagst, ein Traum. Ja.
Ja.
Und dann haben wir natürlich oft gesagt, du, bist du am Mittwoch da? Ja, 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 passt. Du, weißt du was? Ja, passt. Du, machen wir uns ein Hüsel auf? Ja, passt. Okay, passt. Ja. Und wir dann das, wir machen sie ein Bier auf, sitzen sie her, das Bier schmeckt nicht, kann, ja. Bringen sie nicht mehr runter, zum Rennen steht gar nichts, letztlich schiebt das Bier aus und wir gehen heim und fertig. Du kannst das nicht wollen. Also die meisten Dinge sind uns unverfügbar. Und sie auf diesen Fluss des Lebens irgendwie auch einzulassen, mit Vertrauen sozusagen, dass das meiste nicht verfügbar ist, aber passieren wird und vieles entstehen wird dadurch, was viel lebendiger macht, viel mehr in Resonanz bringt mit der Mitwelt und mit den Leuten. Das ist ein gewisses, sozusagen ein gewisses sich einlassen können, annehmen können des nicht Verfügbaren. Und letztlich auch der Tod könnte da ein großer Lehrmeister sein, was auch die Lebendigkeit im Hier und Jetzt betrifft. Und das entdecken wir oft auch an solchen Tagen, ja. Und nicht jetzt gehen wir happy peppy aus und das Leben ist so schön und so, weil wir uns mit dem Tod beschäftigt haben, sondern wir spüren dort schon die Grenze, die panische Angst und den Schmerz und so weiter, das ist auch drinnen, ja. Das ist keine dann Psycho-Eso und alles mit magischen Feenstab überzogen Geschichte, ja. Sondern beinhart, was ist der Fall, ja. Und es ist auch der Fall, dass wir ganz viel Angst in uns sitzen haben, die uns nur nicht zugänglich ist, Gott sei Dank, ja. Aber sie gibt's. Jetzt schon, nur bevor der Tod vor mir steht. Ja?
Also die wütet und arbeitet und macht etwas mit
uns. Ja, sie muss gar nicht wüten, aber sie ist da und sie rumort in uns, mehr oder weniger. Wir brauchen ganz viele Strategien, um sie in Schach zu halten. Es gibt Strategien, die sind sehr dienlich und lebendig machen. Es gibt Abwehrstrategien, die sind überhaupt nicht förderlich, nicht fürs Individuum und nicht für die Mitwelt. Nicht die ganzen religiösen Fanatikerinnen, die mir E-Mails schreiben, da ist die Abwehr eine keine gesunde. Da geht es auch um Abwehr einer Angst und einer Todesangst letztlich, aber die ist nicht gesund. Ja?
Darauf wollte ich jetzt hinaus, unabhängig davon, dass ich, glaube ich, mit einem Praxiskollegen Dominik eine Selbsthilfegruppe gründen werde, wegen dieser Alkoholverleumdung ständig hier.
Ja, das macht es auch nicht, genau, sagst die nicht-anonymen Alkoholiker.
Ja, genau.
Die nicht-anonymen.
Ja, danke.
Die im Podcast, ja. Die im Podcast denunzierten Alkoholiker.
So, genau. Aber nochmal zu dieser Quintessenz, die du da ja auch so gut und plakativ beschrieben hast, mit diesen, ja, negativen, schlimmen Gefühlen, die da auch einhergehen. Und das schlage ich jetzt die Brücke auch zu mitunter negativen Reaktionen auf diesen Titel, weil ja je unverfügbar, je bedrohlicher, je ungreifbar etwas ist, umso mehr ist das natürlich ein Nährboden für Vorstellungen aller Art, die uns trösten, Klammer auf Religion, andere Geschichten, die uns da halten können. Du hast durchaus auch schon negative Mails bekommen, die rein jetzt auf diesen Titel bezogen waren, was du damit meinst, Jenseits und Tod.
Also, wenn ich das sage, ja, in uns sitzt viel Angst vor dem Tod und das ist nicht zugänglich und wir haben da Abwehrstrategien, die, wie ich es gerade gesagt habe, vielleicht manchmal sogar gut sind, die mich zu mir näher bringen, die mir auch zu den Mitmenschen näher bringen, die in mir viel Empathie erzeugen und eine gewisse Mitmenschlichkeit nach sich ziehen. Wenn ich jetzt Religion nur hernehmen würde, nur, und das stimmt eh nicht, dass nur das ist, aber ist diese Funktion, mich von dieser Todesangst ein Stück weit zu befreien und als eine Möglichkeit, das tatsächliche Ende, das tatsächliche ausgelöscht werden zu negieren, ja? Dann gibt's ja ganz viele religiöse Menschen, spirituell tätige Menschen, die durch diesen Glauben, durch dieses Wissen einer höheren Macht, die sie geborgen hält, die sie bedingungslos liebt, dass sie dadurch sozusagen fast zu einer inneren Heilung kommen, ein Stück weit von Ängsten, von vielleicht auch in der Vergangenheit im Leben erfahrene Traumatisierungen oder Liebesverluste. Und alles das kann sie näher zu ihnen heranführen durch dieses Gesehen und Gemeintwerden von einem Gott vielleicht, können vielleicht dann auch Gefühle in mir wahrnehmbar werden, die auch da sind, Trauer, Schmerz, Angst und aber auch ne, das Gefühl von einer Geborgenheit und Verbundenheit mit allem, was ist. Und da kann der Glaube ja sehr hilfreich sein, ne, dass Menschen zu sich näher herankommen. und dadurch viel empathischer werden. Das sind dann diese positiv gläubigen Menschen, wo man sagt, boah, die leben diese Barmherzigkeit. Da ist das kein Floskel. Und die verströmen diese Liebe und diese Barmherzigkeit wirklich, meinen damit alle Menschen. Ob der Muslime ist oder Hindu oder an nichts glaubt.
Homosexuell,
ob er Frau sein will, das ist komplett egal. Diese Liebe kann alle mit einbeziehen. Mhm. Und dann gibt's natürlich die Form der Abwehr der Todesangst durch Religion, wo das nicht in den Kontakt führt mit meiner eigenen Angst, sondern wo die Angst so groß erscheint, dass sie dringend durch diesen Glauben, durch dieses Bild eines Gottes, durch diese Vorstellung mit dieser Religion eine ewig gültige Wahrheit zu haben, wo diese Vorstellung genau den Kontakt mit der eigenen Angst vielleicht sogar verhindert und jetzt ich dann abgeschnitten werde, auch von einem Teil von mir, und es zu ganz verschobenen und ungesunden und auch zwischenmenschlich sehr unguten Reaktions- und Verhaltensweisen kommt, dann ist nämlich auch immer wichtig, dass ich Menschen, die an nichts glauben, die an was anderes glauben, die sagen, es gibt keinen Gott, gegen die muss man dann permanent vorgehen, weil die permanent mein mich stabilisierendes Konstrukt, ne, dieser Wahrheit des meinigen Glaubens permanent bedroht. Und darum ist es denen nicht wurscht, wenn das einer nicht glaubt. Und darum ist denen das nicht wurscht, wenn ich in einem Pfarrsaal stehe und ich sage, vielleicht, das sage ich gar nicht so dezidiert, aber ich glaube, dass es niemand gibt. Oder ja, es dürfte halt nicht so, wie ein Bischof einmal gesagt hat, ohne Tod keine Religion. Mhm. Ja, hat der Bischof gesagt, ja, nicht ich. Und das reicht schon, sozusagen, um an diesen mich stützenden und angststabilisierenden Konstrukt dieses Gottes, dieser Religion zu kratzen, und schon entsteht Aggressivität gegen den, der daran auch nur zu rütteln wagt.
Ja? Weil ja da die Gefahr, man Gefahr läuft, dass der dann andere auch noch vortragen.
Ja, genau. Und der Mechanismus dieser Form der Religiosität, wenn man so will, die auf eine nicht dienliche und vielleicht auch nicht gesunde Weise mich da gegen die Angst abstabilisiert. Diese Vorstellung von Wahrheit und von Glaube und von heiliger Schrift ist ja dann immer auch verbunden mit dem unbedingten Moment, das müssen endlich alle glauben. Weil nur wenn endlich alle das glauben, dann kann auf der Welt, so wie es die katholische Kirche auch zum Inhalt hat in ihrer heiligen Schrift, das tausendjährige Reich entstehen. Wo wir schon sozusagen eine Vorstufe des paradiesischen Zusammenlebens da erfahren können, und dann kann der Erlöser kommen. Und solange das nicht ist, geht's nicht. Wenn alle endlich katholisch waren, so wie es wir, so wie es diese fanatischen Menschen jetzt meinen, dann war die Welt in Ordnung. Und solange das nicht ist, geht's nicht. Und darum müssen die daran arbeiten, dass das endlich passiert. Ja? Und dann steht wieder so ein Brian Dole da in dem Pfarrsaal und sagt was anderes. Und die eigene Pfarrgemeinde lädt den auch noch ein. Furchtbar. Ich habe da von einer Dame eine E-Mail gekriegt da einmal, die hat es dann sogar diesen Abt geschickt von diesem Kloster, der diese Pfarrgemeinde betreut und so weiter. Also wenn das jemanden interessiert, dann kann man auf meiner Homepage das nachlesen. Da gibt es mittlerweile eine Rubrik, die heißt Blog. Und da hat mir eine Dame ein sehr böses E-Mail geschrieben, weil ich da einen Vortrag gehalten habe mit dem Titel "Wären Sie Sie jetzt glaubt, ist trotzdem tot". Und sie war selbst gar nicht dabei, aber es haben mir dann andere Kolleginnen und im etwas zu fanatischen Glauben verbundene Mitmenschen dann berichtet von dem Wahnsinn, was ich da geredet habe. Und da hat es schon gereicht, das hat sich dann eh vor Ort da einer beschwert, eine Publikumsmeldung, weil ich einmal so nebenbei gesagt habe, der Mensch ist das einzige Tier auf der Welt, das bla bla bla. Ja? Den Menschen als Tier zu bezeichnen, das war unerträglich für jemanden, der natürlich zwei Dinge offenbar schlecht aushalten kann und nicht anschauen und integrieren kann, diese absolute Unverfügbarkeit und diese Bedeutungslosigkeit. Das sind zwei Dinge, die wir nicht aushalten und noch nie ausgehalten haben.
Also für den war das Tier eine Abwertung?
Komplett und eine Frechheit, ne? Weil natürlich auch es auch eine Möglichkeit ist, das Ende des Lebens und das Vernichtetwerden sich auch vorzustellen, ne? Also damit dagegen zu halten, dass das ja alles, das uns gibt. Das ist auch so gemeint gewesen. Also wir sind quasi gewollt. Also die ganze Evolution ist nur auf uns hingelaufen. Und wir sind jetzt die Spitze dieser, die Krone.
Krönung, Schöpfung. Quasi.
Und das ist es. Und Gott hat uns da hergesetzt, genau uns gewollt sozusagen. Und das ist es. Und wir sind keine Tiere, bitte. Ja. Also viel zu entwerten. Das ist auch diese Tiermetapher. Ich weiß schon auch, was da vielleicht berührt wird. Dieses nur Leibliche, dieses Tierische, das ist auch zu sehr tot. das ist nur Körper, wir sind bitte Geist, wir sind Seele, ne? Wir sind doch viel mehr als dieser Körper, dieser Hinfällige. Ja? Drum ist auch in diesen starren Glaubenssystemen die Sexualität so verpönt, weil Sexualität ist Sache des Körpers und der Tod ist letztlich Sache des Körpers. Man muss sie veredeln, man muss sie transformieren. Ja?
Ja, diese Entmenschlichung in dem Fall kann natürlich auch historische Beweggründe haben, dass man da vorsichtig sein möchte. Das Thema Glauben ist ja grundsätzlich extrem komplexes und vielschichtiges und eben auch ein sehr konsequenzenreiches Thema. Darüber wollen wir uns hier demnächst auch noch viel intensiver unterhalten, eben auch über diese ganzen psychosozialen Aspekte und Auswirkungen. Für den Moment würde ich mal vorschlagen, Martin, wir bleiben ganz konstant bei dem Titel und aus.
Ja.
Wir wissen nicht, welche Untertitel uns im, ja,
der. Was noch kommt. Vielleicht nur eins dazu, weil du sagst, welche Untertitel uns noch kommen und vielleicht klingt das auch so nach, man könnte ja sehen, wenn man vielleicht unsere letzten zwei Jahre, falls das wer von vorn bis hinten mitverfolgt, dass das aber so eine Hin- und Her-Geschichte ist. Also einmal das, dann heißt es wieder so, dann kündigen wir das an, dann wird es eh nicht so und so weiter. Und ich habe nicht umsonst diese Blogseite auf meiner Homepage benannt mit Suchbewegungen. Und so mein Zugang mittlerweile zu meinem Thema auch ist ganz stark der, desto mehr ich weiß, desto mehr komme ich drauf, dass ich nichts weiß. Und das ist in dem Fall wirklich mir vor ein paar Monaten einmal so in die Tiefe hineingerutscht. Eigentlich weiß ich gar nichts und vor allem das Thema Tod kann man immer nur umkreisen. Ja? Und Suchbewegung, das Wort hat mir so gefallen, weil es aus der Biologie kommt und Biologie, Suchbewegungen in der Biologie sind kreisende Wachstumsbewegungen, kreisförmige Wachstumsbewegungen. Das kennst du, wenn sie so ranken, so Pflanzen, so Kreisel, so spiralenförmig irgendwo hinaufklettern, kreiseln. Ja? Das nennt man Suchbewegungen. Schön. Und eigentlich, wenn ich meine letzten Jahre beobachte und auch jetzt gegenwärtig das Thema, ich umkreise es permanent, es kommt was dazu, es kommt was weg, es kommt was Neues ein, es tun sich neue Räume auf, es tun sich andere Ideen auf, immer im Austausch mit den Leuten kommen wieder ganz andere Aspekte rein, wieder total neue Erkenntnisse und diese ewige Suchbewegung und die wird nie aufhören, ne? Weil es diese eine Wahrheit wahrscheinlich eben nicht geben wird.
Nicht gibt. Und das ist, ja,
aber das wehtut.
Ja. Ja, der Suchbewegungen ist ein sehr schöner und so wollen wir auch weiterhin diesen Podcast hier als eine Art geschützten Raum verstanden haben, wo eben ja Gedanken wachsen, sich entwickeln oder gar auch verändern dürfen, wo wir offen weiter hirnen und, wie sagst du immer, ventilieren können.
Ventilieren oder
wir fokussieren uns auf den Beginn des Titels und aus und dann ist es nicht so wichtig, was danach kommt. Genau. Das kann sich dann immer noch ändern.
Kann sich ändern und kann man sich überraschen lassen.
Je nach Saison. Gleich geblieben ist auf jeden Fall auch unsere E-Mail-Adresse, Martin, und aus@gmx.net. Dahin kann man uns immer wieder gerne schreiben, Fragen stellen, Audio-Files schicken oder ähnliches. Man findet uns auch auf den sozialen Medien. Bist du müde?
Achso, jetzt hat man gehört. Entschuldigung. Achso. Das ist der Klick, dass man die Fahne nicht riecht im Podcast. Aber es ist ein Föhn.
Ich beende dieses Gespräch.
Es ist ein Föhn und ich spüre den Föhn. Ich bin föhnfühlig.
Dann schicke ich dich erst auf die Couch. Das kannst du interpretieren, wie du möchtest.
Ja.
Und verweise noch abschließend auf deine Homepage www.martinbrein.at.
Jawohl.
Und herzlichen Dank für das heutige Gespräch und bis demnächst. Und bitte nicht mehr zu stark in die Technik eingreifen, versprich mir das.
Nein, ich tue nichts mehr. Und aus.